Ich bete mit uns. Ja, lieber himmlischer Vater, es ist eine große Freude, dass wir diesen Tag gemeinsam verbringen dürfen, vor dir. Und dass wir dich bitten dürfen, dass du gemäß deiner Zusage mitten unter uns bist und handelst und wirkst und diesem Tag deinen Stempel aufdrückst. Es soll heute um dich gehen. Und wenn es um dich geht, dann kommen auch wir nicht zu kurz. Denn du investierst jeden Tag in unser Leben, so auch heute. Und so hast du auch heute für einen jeden etwas bereitet, ein Stück Brot vom Himmel gebrochen. Danke, dass du uns es selbst darreichen möchtest. Danke, dass du auch ganz konkret in unser Leben sprechen möchtest und uns schenkt, dass wir auch hörbereit sind, dass wir offen sind. Danke für diesen Tag der Gemeinschaft. Danke für den Bruder, den du uns gesandt hast. Segne ihn, gib ihm Weisheit, Freimut, Vollmacht, prophetische Rede, dein Wort zu sagen. Und nun lass dein Wort auch geschehen. Danke, dass das immer wieder neu geschenkt wird von dir. Und danke, dass du nicht müde an uns wirst. Du tust auch heute, wie wir gelesen haben, überbitten und verstehen. Du bist ein wunderbarer Vater, ein treuer Herr, voller Güte, voller Barmherzigkeit und voller Geduld. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen.
Liebe Brüder, welche Religion auf dieser Erde redet von den Göttern als Vater? Keine. Das ist die Bibel. Das ist im tiefsten dann Jesus, der uns den Vatergott zeigt. Und Gott als Vater unter diesem Vorzeichen, unter diesem Wesenszeichen der Liebe. Es gibt viele, viele tief religiöse Menschen, viele tiefe Einsichten, aber dieses ist einzigartig. Gott, unser Vater, der verliebt ist in uns. Wir merken das bei der Arbeit in Indien. Ich sage das einmal ganz abgekürzt, der religiöse Mensch ist nicht glücklich. Religion ist immer von der Angst besetzt. Die Götteranbetung in Indien, das sind Angstriten. Und trotzdem und gerade deswegen, dort hinein wirkt die Botschaft, das Evangelium, dass Gott, unser Vater, uns bedingungslos liebt, wie eine Sprengkraft, die aufsprengt. Ein unwahrscheinliches Wachstum. Wir haben es jetzt erst kürzlich wieder aus China gehört, wie IDEA uns das berichtet. Ich kann das Gleiche von Indien sagen. Es ist eine unwahrscheinliche Wachstumswelle, dass Menschen zum Glauben kommen. Es gab noch keine Zeit, seit Jesus geboren ist, wo so viel Menschen bewusste Christen geworden ist, wie in den letzten 10 Jahren. Nicht in Deutschland, das ist ein anderes Kapitel. Es gab noch keine Zeit, wo die Jesusgemeinde so hart und vielfältig verfolgt worden ist, wie in den letzten 10 Jahren. Das hört man gar nicht mehr so. Wir haben allein im Bereich unserer kleinen Netanya-Kirche, das heißt klein, die ist gewachsen auf über 160.000 getaufte Christen, aber für indische Maßstäbe ist das klein. Wir haben in den letzten 3 Jahren 10 Märtyrer, Pastoren, Evangelisten, die umgebracht wurden. Da steht jetzt bei der Mitarbeiterkonferenz, ich bin am 16. Januar zurückgekommen, da steht der Pastor David vor mir. Und erzählt mir, ich war ein Jahr vorher in seinem Dorf und er hat gesagt, da sind die Gegner gekommen und sie haben meinen Mitarbeiter, einen jungen Evangelisten mit 23 Jahren, frisch fertig in unserer Bibelschule, brutal umgebracht. Und mich haben sie zusammengeschlagen und haben mich nur deswegen nicht getötet, weil meine Schwester bei Ihnen, bei diesen Terroristen mitmacht. Aber sie haben mir gesagt, wenn du noch einmal in dieses Dorf zurückkommst, wir bringen dich um. Und ich frage ihn, ja David, was willst du jetzt tun? Und er sagt, ich kann gar nicht anders. Ich kann nicht anders. Wie kann ich meine Gemeinde im Stich lassen? Ich werde zurückgehen. Das ist nicht dramatisch oder so, sondern da steht dieser junge Mann, gerade 30 Jahre alt. Ich konnte nur sagen, ich werde dafür beten. Und wir haben das getan. Ich habe Anfang des Monats dann angerufen bei unserem Bischof Singh und habe gefragt, wie geht es dem David? Er hat gesagt, der ist zurück. Und die Leute dort, die Terroristen, die haben gestaunt über diesen Mut. Und dann haben sie gesagt, du bist im Grund gleich wie wir, du bist ein Jesus-Terrorist. Und sie lassen ihn weiterarbeiten. Gemeinde, die unwahrscheinlich wächst, wächst unter diesem Vorzeichen. Da gibt es keine Namenschristen. Sondern da geht es wirklich um den Kern. Wenn einer Christ wird, es gilt bis heute in Indien, verliert er alle Rechte. Wenn ich es am konkreten Beispiel sage, die indische Regierung unterstützt die niedrigen Kasten. Statt dass sie 17 Rupien zahlen müssen für ein Kilo Reis, bekommen sie einen Ausweis, der ist grün. Und mit diesem grünen Ausweis zahlen sie nur 4 Rupien. Sie kriegen 13 Rupien subventioniert. Wenn einer Christ wird, verliert er diesen Ausweis. Und er zahlt in Zukunft 17 Rupien fürs Kilo Reis. Das überlegt man sich schon. Der Gegenwind, der wird immer härter. Das merke ich an mir selber. 2002 wollte ich wieder einreisen zur Mitarbeiterkonferenz mit einem normalen Visum. Und auf dem Flughafen haben sie mich verhaftet und nach 2 Stunden zurückgeschickt, saß ich wieder im Flugzeug. Ohne Begründung. Ich habe dann versucht über, muss ich auch einmal so sagen, damals war noch Joschka Fischer Außenminister, der hat innerhalb einer Woche reagiert. Innerhalb einer Woche. Genützt hat es nichts, aber er hat reagiert. Ich habe dann wieder ein Visum bekommen im nächsten Jahr, wurde aber die nächsten 3 Jahre jedes Mal bei der Einreise verhaftet. Saß zuerst da in einem Raum, wurde verhört und alles und jedes Mal, menschlich gesehen war es ein Zitterspiel und geistlich gesehen war es ein Durchbeten. Beim zweiten Mal, da saß ich da, da war schon der Zettel unterschrieben und der Flugbegleiter stand bereit, um mich wieder ins Flugzeug zu bringen und dann kam der Oberste vom Flughafen. Dann hat er mich so einiges gefragt, hat sich die Akte durchgelesen, dann hat er mir sie so hingeschoben, dass ich einen Blick reinwerfen konnte. Das waren Beschwerdeschreiben von orthodoxen Hindus, die sich beschwert haben und uns angeklagt haben, meinen Schwager Pfarrer Rückle, der unser Geschäftsführer ist, und mich. Wenn Sie predigen und da sind bei den Konferenzen, bekehren sich so viele Leute. Ich habe das dann als Orden für mich empfunden. Ich habe gesagt, danke Herr Jesus, dass Sie das wahrnehmen. Dann hat er mich gefragt, Sie sind doch Pastor, werden Sie auch predigen hier? Dann habe ich gedacht, muss ich mir ja nicht alles auf die Nase binden. Kannst ja sagen, nein, ich besuche die Sozialarbeit, aber ich war innerlich nicht ruhig und habe gesagt, ja, ich werde predigen. Dann schaut er mich an, glauben Sie an Gott? Und habe ich gesagt, ja. Glauben Sie auch an Jesus? Und habe gesagt, ja. Glauben Sie auch an den Heiligen Geist? Habe ich gemerkt, er ist informiert. Habe ich gesagt, ja. Glauben Sie auch an die Jungfrau Maria? Und dann habe ich gesagt, nein. Ja, warum nicht? Habe ich gesagt, die Maria hat eine unwahrscheinlich große Aufgabe im Heilsplan Gottes, aber sie ist selber nicht anzubeten. Ich glaube nicht an die Maria. Dann lächelt er so fein und sagt, I'm a Catholic. Er sei katholisch und hat dann meinen Zettel zerrissen, den Ausweisungszettel und mir den Stempel gegeben. Ich verstehe das. Die Verkündigung des Evangeliums zerstört im Kern die Kultur der indischen Gesellschaft. Die indische Gesellschaft, der Hinduismus, beruht auf dem Kastensystem. Und von diesen 1,1 Milliarden Menschen in Indien sind circa 500 Millionen eingegliedert ins Kastensystem. Und mehr als die Hälfte, 600 Millionen, gehören zu den sogenannten Parias, den Unberührbaren. Der Hinduismus hat nicht einmal ein Wort für sie, sondern wenn sie über diese Menschen reden, nennen sie sie Tiere. Und bei ihnen und unter ihnen arbeiten wir in ganz gezielter Weise. Und das zerstört das Machtgefüge. Allein wenn nun die Dalits, so nennen sie sich selber, die Niedergetretenen, wenn sie anfangen, lesen und schreiben zu lernen, da können sie nicht mehr einfach betrogen werden mit Fingerabdruck und allem. Dieses Evangelium, Menschen, jeder Einzelne hat vor Gott einen unverlierbaren Wert, der stellt alle religiösen, kastenmäßigen Strukturen auf den Kopf. Das merken sie, das merken sie. Und darum wehren sie sich. Ich gestehe ihnen das ohne weiteres zu. Aber dort tun wir unsere Arbeit in besonderer Weise. 90% der Mitglieder unserer Kirche sind Dalits. Und damit setzen wir Zeichen. Die Gemeinden wachsen in einem Ausmaß. Wisst ihr, wir haben vier Arten von Gemeinden. Wir haben Baumgemeinden, Bambusgemeinden, Lehmgemeinden und Steingemeinden. Baumgemeinden, das sind frisch entstandene, die versammeln sich zu ihren Gottesdiensten unter einem Baum. Bambusgemeinden, die sind schon ein bisschen weiter. Die haben sich schon eine Bambuskirche gebaut. Habe ich oft gemacht, es geht schnell, morgens wird der Grundpfahl gesetzt und abends ist Einweihung. Die dritte Art sind die Lehmkirchen. Dieses Bambusgerüst, das wird verstrichen mit Lehm und wird hart und dann hat man ein festes Haus. Die haben nur einen Nachteil, jedes Jahr, wenn der Monsun kommt und es regnet und regnet, fließt die Lehmkirche weg. Die wird jedes Jahr wieder gebaut. Und alle Gemeinden streben danach, dass sie eine Steinkirche bekommen. Und wir sind heute schon so weit, 2/3 aller Gemeinden sind inzwischen Steinkirchengemeinden. Das heißt, sie haben selber ein großes Interesse dran. Drittes, was ich noch ansprechen will, wir stehen vor wachsenden Problemen. Und zwar gerade, wenn wir Menschen begegnen, ob das in den Slums der Großstädte ist, besonders in Vaisak, bis hinein ins letzte Dschungeldorf im Sieler-Dschungel. Wir machen immer wieder Gesundheitcamps. Im Januar war eines, da wurden 130 Personen untersucht und ihnen geholfen. Und davon waren 18 HIV-positiv im Dschungel. Indien ist das asiatische Land mit der höchsten Durchseuchungsrate mit AIDS. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich sage mal, das liegt an den Männern. Da wurde eine riesige Autobahn ausgebaut von Kalkutta bis Madras, sechsspurig. Und dort fahren Tag und Nacht die Lastwagen. Indien ist ein boomendes Land. Und überall am Rand dieser Autobahn, das sind die Prostituierten. Und die Männer bedienen sich in ihrer Pause, wo sie ihren Lastwagen abstellen. Und so tragen sie die Seuche bis ins letzte Dorf. Das ist etwas, was mich unwahrscheinlich erschüttert, wenn man das sieht. Da steht eine ganze Gruppe, 16 Kinder vor mir letztes Jahr. Als ich jetzt da war, haben noch 2 gelebt. Wir versuchen hier jetzt mit einem gezielten Programm zu helfen, ein Zeichen zu setzen. wachsende Probleme bis hin zu dem, dass eigentlich offiziell gesagt wird, Lepra-Aussatz gibt es nicht mehr. Da könnte ich Ihnen anderes erzählen. Es gibt es noch viel. Allein in dem Gebiet, ist in der Größe von Baden-Württemberg, wo wir arbeiten, gibt es jedes Jahr über 2000 Neuinfektionen. Schlimme Krankheit. Dass wir hier Zeichen setzen. Für jeden einzelnen Menschen. Letztes, warum, so werde ich immer wieder gefragt, warum sollen wir den Indern noch helfen? Mensch, die kaufen uns ja auf. Und das tun die auch. Das tun die auch. 3/4 unserer deutschen Stahlindustrie gehört den Indern. Bald fahren wir auch, wenn wir Mercedes fahren wahrscheinlich, unter indischer Flagge. Wir haben unwahrscheinliche wirtschaftliche Entwicklung bis hin zu dem, dass Indien eine Atommacht ist. Warum denn dort noch helfen? Eben wegen dem. Das, was hier als das moderne, aufstrebende Indien erscheint, das sind nicht einmal 400 Millionen Menschen. Denen geht's gut. Den restlichen 600, 700 Millionen, die leben tatsächlich weiter im Elend. Der Hinduismus legt keinen Wert darauf, die Situation eines Menschen zu ändern. Sein Grundkonzept heißt, in dem Stand, in dem du geboren bist, da bleib drin. Und da bewähre dich. Und trage dein Karma. Im nächsten Leben wirst du dann eine Stufe höher geboren, wenn du dich bewährst. Das unterbindet jede Hilfstätigkeit. Wenn ich einem helfe, der als Bettler auf der Straße sitzt und krank ist, dann greife ich in sein Karma ein, nach hinduistischem Denken, und sorge dafür, dass er im nächsten Leben eine Stufe tiefer geboren wird. Merkt ihr, wie die Barrieren da sind? Wir müssen, dieses Land braucht unbedingt Hilfe. Und zwar Hilfe, die klar und deutlich vom Evangelium ausgeht und diese Strukturen aufsprengt. Deshalb müssen und werden wir auch in Zukunft in dieser Indienarbeit sein.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein guter, wichtiger Baustein, über den ich sehr froh bin, dass wir den noch reingebaut haben in diesen Tag. Bevor wir dich jetzt hören werden zum ersten Teil unseres Themas Gottes Vaterschaft, wollen wir noch einmal das blaue Liederbuch zur Hand nehmen und 3 Liedstrophen miteinander singen aus dem Lied 873. Blaues Liederbuch 873, da ist vom Vater der Liebe, vom Vater der Herrlichkeit und von dem Vater, der uns einst als Menschen schuf, die Rede. 3 Vaterstrophen, 873, 1 bis 3.
Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist der Beginn des Glaubensbekenntnisses. Da wird ausdrücklich Gott, der Vater, genannt, Schöpfer, der Allmächtige. Gott, der Vater, wenn ihr eine Konkordanz aufschlagt, ungefähr 18 Mal wird dieser Begriff im Alten Testament für Gott gebraucht. Über 300 Mal im Neuen Testament. Da merkt man die Gewichtung, die fortschreitende Offenbarung Gottes bis hin zu der vertrautesten Anrede, die, die den Geist Gottes haben, der uns lehrt, Abba, Papa, lieber Vater, zu rufen. Gott, der Vater, der Schöpfer. Vater, das Hebräische und das griechische Wort, gehen auf eine Wurzel zurück. Man könnte es eigentlich so übersetzen, eine aufbrechende Knospe. Einer, der es wachsen lässt. Das ist sein Tun. Vater, einer, der es wachsen lässt. Ohne ihn ist nichts. Paulus bekennt das in Römer 4, wenn er sagt, Gott ist der, und jetzt kommt die Vatergrundlage, der dem Nichtseienden ruft, dass es sei. Das hat für uns ganz konkrete Auswirkungen. Jeder Mensch, der nicht mit Gott lebt, der nicht Jesus Christus vertraut, ich sage es gleich neutestamentlich, der kann unwahrscheinlich viel machen und tun. Aber es wächst eigentlich nichts. Es ist vergebliches Tun. Es ist Abeltun. Die Eva gibt ihrem zweiten Sohn ganz bewusst diesen Namen, Abel, vergehendes, verwehendes Staub. Macht dir das einmal persönlich klar, wie gewichten wir eigentlich unser Leben? Was stecken wir nicht alles hinein? In unseren Beruf, in Herstellen, in Machen, in Tun? Und es ist im Grunde alles geschaffen zum Vergehen. Alles geschaffen zum Vergehen. Man mag sich gar kein neues Auto kaufen, denn nach einem Jahr hat es wie viel Prozent verloren? Bitte? 30 Prozent. So viel Geld kann man gar nicht hermachen. Natürlich, überall ist dieses Vergehen drin. Alles, was ich mit Gott, mit Jesus tue und lebe, das wächst. Wir definieren unser Leben oft vom Besitz, von der Ehre, vom Einfluss, von der Gesundheit her. Das ist Vergehendes. Jesus sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird das Übrige mit dazukommen. Es wird euch zufallen. Aber so baut ihr Ewiges angeschlossen an den Vater. Dann wächst etwas. Eine Mutter. Nein, reden wir vom Vater. Ein Vater, der seinem Kind eine biblische Geschichte erzählt. Der ist so wichtig wie einer, der eine Maschine konstruiert. Sogar wichtiger. Denn da legt er ewigen Samen. Und dort schafft er fürs Vergängliche. Da wächst Ewigkeit. Wir wollen jetzt nicht sagen, wir müssen alle raus aus dem Erwerbsleben oder Arbeitsleben, aber dass wir das uns immer wieder deutlich machen, was ich mit dem Vater und von ihm her, von dem her lebe, der allein es wachsen und knospen lassen kann, das schafft Ewigkeitswert. Dein Zeugnis gegenüber dem Arbeitskollegen, das schafft Ewigkeitswert. das helfende Wort. Vater. Die beiden biblischen Begriffe von böse und gut beschreiben das ganz genau. Das sind keine moralischen Begriffe, sondern böse im Hebräischen eigentlich kaputtgehendes, zerbrechendes. Und gut wachsen, reifen, bereit. Gott sah an und siehe, es war gut. Es war bereit. Bereit zum Wachsen. Es hat die Kraft in sich gehabt. Als wir dazu kamen, heißt sogar sehr gut. Damals. Es war fertig. Vater, wenn wir von Gott als dem Vater reden, reden wir zunächst von dem, der es wachsen lässt, zusammengefasst von dem Versorger. Das ist Gottes Wesen. Das ist Gottes Wesen. Der schafft, erhält und versorgt. So sagt er bei der Schöpfung, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Da zeigt sich das tiefste Vaterwesen. Wir werden heute Nachmittag noch besonders darauf eingehen unter dem Stichwort der Liebe. Die ganze Schöpfung ist eigentlich eine Liebesveranstaltung Gottes. Gott schafft den Menschen als Gegenüber, um seine Liebe ausschütten zu können. Um seine Liebe, das ist das Wesen Gottes, um das zu leben. Darum schafft er den Menschen. Und er, ich sage es mal abgekürzt, er setzt ihn ins gemachte Nest. Ins Paradies. Pass auf, nicht die ganze Erde war ein Paradies. Nicht die ganze Erde, sondern der Garten Eden. Das war das Paradies. Und da hat Gott für den Menschen den Entfaltungs- und Schutzraum geschaffen. Das Paradies als Liebesnest. Dort hat er ihn besucht. Dort kam er am Abend und ging durch den Garten. Und von dort aus gab er den Menschen den Auftrag, die Welt zu gestalten. Die Welt zu gestalten. Zum Paradies zu machen. So wie er den Menschen hineingesetzt hat in dieses herrliche Fleckchen Erde. Und jetzt soll er bebauen, bewahren, gestalten, untertan machen. Das war der Auftrag des Menschen. Nicht, dass er ständig im Paradies unter dem Baum liegt oder was weiß ich, sondern vom Paradies aus diese ganze Erde gestalten. So viel traut Gott dem Menschen zu, ist die zweite Bedeutung von Ebenbild. Wir würden heute sagen Prokurist. Einer, der Handlungsvollmacht hat, hinein in diese Erde. Und er gibt damit dem Menschen die Freiheit. Er gibt ihm die Freiheit. Wie ist das eigentlich bei uns irdischen Vätern? Im Verhältnis zu unseren Kindern, allein jetzt einmal an diesem Punkt, dann würde alles ganz theoretisch, geben wir unseren Kindern Freiheit. Ich höre das so oft, die sollen es besser haben wie mir. Und dann zwingt man sie in eine gewisse Richtung. Als Student habe ich mal ein Zimmer bewohnt in Heidelberg. Das habe ich nur unter der Bedingung bekommen, dass ich dem Sohn des Hauses Lateinnachhilfe gebe. Habe ich angenommen. Leute, es war schwer. Es war ein Kampf. Jede Stunde bis zur Erschöpfung. Der hat es einfach nicht begriffen. Ich habe alles versucht. Also das war immer äußerst kräfteraubend. Und einmal während der Nachhilfe, das sage ich ja, mein Wecker ist auch kaputt gegangen. Was hat er gefragt? Ist der kaputt? Ja. Der nimmt den in die Hand und innerhalb von 5 Minuten hat er das Ding offen und der Träte und bumps, der Wecker trat wieder. Dann sage ich, du bist ja sehr begabt. Der sagt, das möchte ich eigentlich. Das möchte ich eigentlich. Ich möchte eine Lehre als Elektriker machen. Aber meine Eltern sagen, ich muss Abitur machen. Ich habe mich dann zunächst nicht getraut, Aber als Semester zu Ende ging, habe ich mich getraut, weil ich wusste, ich verliere das Zimmer. Ich wollte aber sowieso umziehen, damals nach Hamburg. Und dann habe ich gesagt, Sie sollten Ihren Sohn so schnell wie möglich von der Schule nehmen. Und Sie sollten ihn eine Lehre machen lassen. Geben Sie ihm die Freiheit. Es war hart. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Am nächsten Tag bin ich ausgezogen. Geben wir unseren Kindern ganz konkret die Freiheit zur Entfaltung. Jetzt einmal nur im natürlichen Bereich gesprochen. Oder zwingen wir sie in gewisse Wege und Formen hinein, die für sie gar nicht gemäß sind. Das gehört zu dem Vatersein. Der Vater Gott, der lässt dich wachsen, der gibt dir die Freiheit zur Entfaltung nach deinen Gaben, nach deinem Willen. Der es wachsen lässt. Übrigens, in der ganzen Schöpfung, die ganze Schöpfung ist gemacht durch das Wort. Und Gott sprach, es werde und es ward. Allein bei Menschen gebraucht er die Hände. Nur bei Menschen. Er nahm einen Klumpen Lehm, Erde, und machte den Menschen, er schuf ihn. Das hebräische Wort ist ein Wort für Kunst. Eigentlich ertöpferte ihn, heißt das. So viel sind wir ihm wert. Als Kunstwerk gemacht. Als Kunstwerk. Und er haucht ihm seinen Atem ein. Seinen. Das gehört jetzt mit zu dem. Das sind jetzt gar keine großen geistlichen Linien, sondern das sind die Grundlinien des Lebens. Er hat uns gemacht, können wir das eigentlich mitbeten? Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir, du hast mich wunderbar bereitet. Kannst du das mitdanken? Oder kannst du so mitdanken, ich danke dir, du hast mich wunderbar bereitet, aber der Bauch soll weg sein. Oder ich will mehr Haar. Du hast mich wunderbar bereitet. Das erkennt meine Seele. Eigentlich wirklich zum Staunen, es ist wirklich zum Staunen, Herr, wie du mich gemacht hast. Wir haben so viele Minderwertigkeitskomplexe, schon wegen unserer Figur. Wenn du anfängst zu danken, dann eröffnen sich ganz andere Perspektiven. Allerdings auch das ernst nehmen, wir sind nicht mehr in dieser Ebenbildlichkeit, in dieser Ewigkeitslinie, sondern der äußere Mensch wird abgebaut. Auch da bewusst Ja dazu sagen. Aber unter diesem Aspekt, Gott der Vater, dieser irdische Leib wird abgebaut, aber wir haben einen Herrlichkeitsleib zu erwarten. Da bin ich gespannt, wie ein Männertag im Himmel aussieht. Wenn wir alle herrlich sind, herrlich. Du hast mich wunderbar bereitet. Noch einmal, das heißt auch zum Zweiten, du hast mich ausgesondert. Er hat jeden Einzelnen als Original gemacht. Das ist übrigens Davids Nein zur Evolution. Sondern jeder einzelne Handarbeit Gottes. Handarbeit Gottes. Der Vater, das ist nicht einfach Massenproduktion, Massenware, sondern jeder einzelne Mensch bis heute, so steht es im Psalm 139, deine Augen sahen mich, ehe ich noch bereitet war. Du hast mich gebildet. Mensch, wir müssten ein unwahrscheinliches Selbstbewusstsein haben. Jeder von uns ist ein Original, ist Handarbeit Gottes. Dass wir das einmal wieder annehmen und ernst nehmen für uns. Handarbeit, das ist ja das Höchste. Wenn du da in Oberammergau in so einen Laden kommst und willst so eine kleine Figur kaufen, kostet ein paar hundert Euro, sage ich, warum ist das Ding so riesig teuer? Ja, das ist Handarbeit. Übrigens nur in Klammer gesagt, in Indien ist Handarbeit ganz arg billig, aber wenn es Maschinenarbeit ist, das ist teuer. Das ist wertvoll. Handarbeit. Du bist Handarbeit Gottes mit all dem, was in deinem Leben liegt. Er hat Grundlinien in dir angelegt. Er hat dein Leben vorbedacht. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselbe noch keiner da war. So weit geht Gott. Jetzt kann ja einer sofort sagen, ja, dann ist jede Stunde vorbestimmt. Dann kann man ja gar nichts machen. Nein, so ist es nicht. Er lässt uns diese Freiheit. Darf ich es an dem Beispiel sagen? Unser Jüngster geht aufs Jungscharlager, 3 Tage. Die Mutter packt ihm die Tasche und dann sagt sie, du, hier sind 4 Paar Socken, frische Unterwäsche, Unterhemden, ich habe dir 3 Hemden reingetan. Du kannst dich jeden Tag neu anziehen. Da ist die Zahnpasta und alles. Sauber gepackt die Tasche, der Kleine strahlt, nimmt die Tasche und geht. Nach 3 Tagen kommt er wieder. Völlig verdreckt, todmüde, schläft fast in der Badwanne ein, man muss ihn retten. Die Tasche steht da. Picobello, sauber gepackt, alles völlig in Ordnung. Die Mutter hat alles vorbereitet, er hat es nicht genommen. Wie ist das in deinem Leben? Der Herr hat jeden einzelnen Tag für dich vorbedacht, dass der Tag gefühlt spannend ist, dass es wächst bei dir, dass du erfüllende Begegnungen hast. Nimmst du das auch? Das darf eine Bitte werden, dass ich morgens bete, Herr, ich danke dir, dass ich die Augen jetzt aufmache. Jetzt bin ich gespannt, wie du mich durch diesen Tag führst, was du vorbedacht hast für mich. Ich möchte bereit sein. In das hineinzuleben, hineinzufinden, was du für mich bereitet hast. Das heißt original sein. Selbst durch alle Verzerrung und allen Zerbruch des Sündenfalls hindurch. Das gilt noch. Wir sind Kunstwerk des Schöpfers, des Vaters. Gott, der Vater. Das heißt zum Zweiten der Erhalter. Das erste war der Schöpfer, jetzt der Erhalter. Er gibt uns Anteil an seiner Schöpfermacht. Das erste Wort, das Gott an jemand richtet, das richtet er an den Menschen. Es ist das Segenswort. Und wisst ihr, was der Inhalt ist? Gott redet über die Sexualität, über die Geschlechtlichkeit. Sollte man gar nicht denken. Das erste überhaupt, was Gott in dieser Schöpfung redet, wo er den Menschen anredet, seid fruchtbar und mehret euch, fühle die Erde. Da gibt er uns Teil an seiner Vaterschaft. Ich habe mir immer überlegt, ist eine unwahrscheinliche Zurückhaltung Gottes. Er hätte ja so sagen können, jetzt mache ich mal den Adam und die Eva und mal sehen, wie sich die beiden entwickeln. Und wenn das nicht gut geht, dann mache ich niemand mehr. Er hätte sich sehr vorbehalten können. Nein, er gibt die Vaterschaft, die Mutterschaft weiter an den Menschen, an diesem entscheidenden Punkt, seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde. Das heißt aber auch, Geschlechtlichkeit ist eine Segensgabe Gottes. Das kann man an einem Männertag auch einmal so deutlich aussprechen. Das hat der Pietismus nicht immer festgehalten. Da gibt es schwere Verzerrungen. Nein, Geschlechtlichkeit ist eine Gabe, eine Segensgabe Gottes. Er will, dass wir viel werden. Geschlechtlichkeit ist zunächst auf das ausgerichtet, es wachsen und sprossen lassen. Wir sind heute in dieser Diskussion, da geht es um die Grundfragen überhaupt menschlichen Lebens, menschlichen Bleibens, der Mut zum Kind. Natürlich gehört dazu ein verantwortlicher Umgang mit der Geschlechtlichkeit. Und es liegt in unserer Freiheit und unserer Verantwortung als Familie, als Vater und Mutter, wie viel Kinder. Wir wollen aber die Grundregel, der alte Dekan Hennig hat immer gesagt, wenn es heißt, seid fruchtbar und mehret euch, muss mindestens 3 Kinder sein. Weil bei 2, das ist ja nur die Erhaltung. Die Mehrung beginnt mit 3. Gott will, dass wir viel werden. Was gibt es da alles für Gegenargumente? Es gibt ein Buch, das ist schon lange auf dem Markt, glaube ich, im Fischer Verlag, Der Mythos des Hungers. Da sind viele Wissenschaftler, haben da ihre Beiträge zusammengetragen und sagen das in ganz nüchternen Aufsätzen. Diese Erde, so wie sie jetzt ist, mit allen Ressourcen, mit allen Lebensmitteln, und da gehört jetzt als Lebensmittel Luft und Wasser und alles dazu, könnte problemlos 15 Milliarden Menschen ernähren, wenn es nur gerecht verteilt würde. Wenn es nur gerecht verteilt würde. Was ist das für ein, ich sage jetzt direkt, ein teuflisches Argument? Ihr müsst und dürft keine Kinder mehr haben, sonst wird die Erde überbevölkert. So stimmt das gar nicht. Wir haben uns längst, auch wir Christen, wir reden das Problem los nach, wir plappern einfach mit. Das stimmt nicht. In dem Moment, wo wir das lernen würden, weltweit lernen würden, gerecht zu teilen und zu verteilen, in dem Augenblick gibt es keinen einzigen Hungertoten auf dieser Erde. Wir hätten noch viel übrig. Und zum gerecht teilen, ich möchte das Thema jetzt nur anschneiden, damit wir sehen, wie aktuell das ist. Zum gerecht teilen gehört auch, dass wir als Industriestaaten nicht so mit der Atmosphäre, mit der Luft umgehen, wie wir umgehen. Der Erhalter. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir den tiefen Schaden sehen, der kommt ja gleich in Kapitel 3, der Sündenfall. Oder wie Jesus, das ist ja sein spannendstes und zu Herzen gehendstes Gleichnis, der verlorene Sohn, der weggeht. Die erste Folge, jetzt wird aus dem Wachsen und Knospen ein zeitlich befristet sein. Ihr werdet des Todes sterben. Das heißt immer noch, der Mensch, ein Wunderwerk Gottes, du hast mich wunderbar bereitet, aber jetzt ist es wie, ich habe eine herrliche Blume. Das sind Tulpen. Die sind abgelegt. abgeschnitten und in die Vase gestellt. Die blühen einige Tage. Die wahrscheinlich länger, da ist der Zwiebel noch drin, oder?
Ich glaube, ja.
Aber ich stelle sie in die Vase. Dann blühen die 2-3 Tage und dann langsam welken sie. Abgeschnitten vom Ewigen, da sprost nichts mehr. So sind wir Menschen. So ist der natürliche Mensch abgeschnitten vom Ewigen. Und jeder von uns welkt, früher oder später. Manche zögern es hinaus, andere sind da nachlässiger, aber früher oder später sieht man es jedem von uns an. Der Tod. Die zweite Folge, abgeschnitten vom Ewigen, von dem, der es wachsen und sprossen lässt, ich vereinsame, die Isolierung, sofort sichtbar an dem Adam, als Gott ihn fragt, Adam, was hast du gemacht? Da jubelt Adam nicht, lieber Gott, es war Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, sondern da sagt er, das Weib, das du mir zugesellt hast, da habe ich nichts damit zu tun. Da zerbricht die Gemeinschaft. Das ist die Urform der Sünde. Die Sünde ist nicht nur, dass er von der Frucht aß. Die Sünde ist, dass er für sich selber sich in den Mittelpunkt gerückt hat. Ich will sein wie Gott. Dass ich. Und die dritte Folge, alles jetzt in der ganzen Schöpfung wird in dieses Vergehen mit hineingezogen. Alles. Ohne Ausnahme. Es ist das unfassliche Wunder, dass die Bibel nach 1. Mose 3 nicht aus ist. Sondern, dass Gott weitermacht. Er lässt uns nicht los. Er begleitet uns selbst in unserem zerbrechenden Leben. Das ist der Erhalter. Wir reden hier von einer natürlichen Theologie. Jetzt geht es gar nicht nur, was er für seine Gemeinde, für Israel, für die Christen tut, sondern er ist der Erhalter dieser Welt. Wir sind oft so schnell beim zweiten Artikel. Der ist wichtig, die Rettung Jesus Christus. Aber der erste Artikel, Gott, der Erhalter, Jesus sagt das in seiner Grundsatzpredigt, er lässt seine Sonne aufgehen, nur über den Christen. Die anderen hocken im Regen, über Gerechte und Ungerechte, das ist der Erhalter. Wenn wir Luther zuhören in seiner Erklärung, wenn es um das geht, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren, alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Und jetzt kommt, was Gott noch tut, würden wir gar nicht vermuten normalerweise. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Frau und Kind, Äcker, Vieh und alle Güter, beschert. Ich bin dankbar, dass er mir keine Äcker und Vieh beschert hat. Was? Könnte ich nichts damit anfangen. Mich mit aller Notdurft und Nahrung dieses Leibes und Lebens täglich und reichlich versorgt, wieder alle Fährlichkeit beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt. Das ist der Erhalter. Das geht hinein, grad und ganz gewiss in unser tägliches Leben. Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof. Er ist der Erhalter, der es in unserem zerbrechenden Leben trotzdem immer wieder wachsen und sprossen lässt. Jesus aber gibt uns die Richtung. Ihr sollt nicht sorgen und sagen, jetzt geht es um das, was werden wir essen, was werden wir trinken, wo kriege ich die richtigen Schuhe, wo kriege ich den billigen Anzug. Euer himmlischer Vater weiß, ihr braucht das alles. Vertraut ihm, Streckt euch nach ihm aus. Nach solchem allem, sagt Jesus, trachten die Heiden. Wisst ihr, am Anfang der Kirchengeschichte gab es, und da gehören wir dazu, die Heidenchristen. Das heißt, sie kommen aus den Heidenvölkern zum Glauben und man nennt sie die Heidenchristen. Heute gibt es eine ganz neue Sorte von Christen. Es gibt nämlich Christenheiden. Die nennen sich Christen und die trachten zuerst, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Jesus sagt, nach solchem allem trachten die Heiden. Wenn das dein Leben bestimmt, wenn das deine meiste Zeit einnimmt, Achtung, dann bist du ein Christenheide. Koppelst dich ab vom Vater, der weiß, dass ihr das alles braucht. Gott, der im Alltäglichen verankert ist. Ich habe das als Bub erlebt. Das ist mir unvergesslich. Wir waren 6 Kinder, also die Mehrung war da. Und es ging nicht so doll zu mit dem Geld. Damals hat man ja nicht so viel verdient. Aber dann hat mein Vater einmal gesagt, komm, wir gehen zusammen und kaufen einen Anzug. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und bin dann nach Stuttgart ins Gymnasium. Es war immer ein bisschen peinlich. Am Anfang bin ich noch gegangen, kennt ihr das noch, ein Leibchen mit Straps und selbstgestrickte lange Strümpfe. So bin ich ins Gymnasium nach Stuttgart, das war fürchterlich peinlich. War keiner mehr sonst. Später dann habe ich, wie hat es geheißen, Knickerbocker. Ja. Das war schon das Höchste der Gefühle. Und dann hat mein Vater gesagt, jetzt kaufen wir einen Anzug. Und dann gingen wir, damals großes Kaufhaus, und der ist auf den Kleiderständer zugesteuert und hat den Anzug, das sich geschwind angeschaut, einen genommen und hat gesagt, probier den an. Der Verkäufer war ganz perplex. Und der Anzug hat super gepasst, es war mein erster Anzug. Der Verkäufer hat gesagt, wollen Sie nicht noch einen anderen Mal probieren? Nee, nee, okay. Ich habe ihn nachher gefragt, hast du das vorher geschaut? Dann hat er gesagt, nein, ich habe dafür gebetet. Ich habe dafür gebetet, dass wenn ich ins Kaufhaus komme, ich sofort den rechten Anzug finde für dich. Euer himmlischer Vater weiß. Hast du schon mal um einen Anzug gebetet? Einen rechten, billigen. Weil das war auch wichtig. Ja, schön sollte natürlich auch sein. Gott, der Schöpfer, der Erhalter, der, der die Macht hat, der Allmächtige. Vater, das ist auch der Bestimmer. Du bist der Bestimmer, das Haupt, die höchste Autorität. Das heißt, es geschieht in deinem und meinem Leben und in dieser ganzen Welt, jetzt global gesagt, nichts, wo Gott nicht der Bestimmer ist, der Entscheidende. Das gilt zunächst für seine Kinder in ganz besonderer Weise. Wir werden das noch vertiefen, wenn Jesus sagen kann, sogar die Haare auf deinem Haupt sind alle gezählt. Es fällt keins aus ohne den Willen Gottes. Ich muss immer wieder denken, morgens vorm Spiegel, wenn ich gekämmt bin. Aha, das will der Herr. Nichts geschieht ohne Gott. Das gilt für diese ganze Welt umfassend, auch und gerade in allen ihren Nöten. Und wir merken das ja, es mehren sich jetzt in allen Medien die Berichte und die Schreckensmeldungen. Heute steht wieder in der Zeitung, dass der Klimaschutzbericht sagt, es sei nicht mehr umkehrbar, sondern man könne es nur noch ein wenig abmildern. Und wir merken ja die Folgen, wir merken ja die Folgen weltweit, wie das tatsächlich geschieht. Die Klimaerwärmung. Die Krankheiten, was da alles an Bösem in dieser Welt geschieht. Und dann kommen sie und sagen, ist Gott dran schuld. weit über 90% all dessen, was in dieser Welt an Schlimmem sich auftut, ist menschengemacht. Ist menschengemacht. Sind wir. Sind wir. Dass wir das deutlich sagen. Warum verkaufen die denn, wenn wir es am ganz praktischen Beispiel machen, warum verkaufen die denn Gammelfleisch? Gibt es Liebhaber für Gammelfleisch? Das wird ja so verpackt und Etiketten angemacht, dass es aussieht wie gutes, normales Fleisch. Der einzige Grund, der da dahinter steht, ist der Götze Mammon. Ist der Götze Mammon. Das meiste, was an Bösem, an Zerbrechendem, an Üblem in unserem Volk, in unserem Land geschieht, dahinter steht der Götze Mammon. Wir leben unter dieser Überschrift. Gott ist der Allmächtige, aber er hat sie dahin gegeben. Wir sollten nicht sagen, Gott ist schuld, wir sollten andersherum, wir sollten staunen. Mensch, dass Gott so Geduld hat, sich so, ich sage es ganz menschlich, auf der Nase herumtanzen lässt. Er, der Allmächtige, er ist allein, der diese Welt erhält. Er hat die Garantie gegeben, 1. Mose 8, 22, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und wenn es auch nur ein Winter ist, wo 2 Tage richtig Schnee lag. Aber es war Winter. Ein kurzer. Mir war es recht, den Skiliftbetreiber nicht so. Gott hält sein Wort. Er erhält diese Welt. Er verliert das Ziel nicht aus den Augen. All das Böse, all die Kriege, all das Unrecht, all das Schlimme. Es steht unter dem Vorzeichen der Geduld Gottes. Es steht unter dem Vorzeichen, Gott lässt auch dem Bösen Raum zur Entfaltung. So souverän ist er. Ja, als die Jünger einmal Jesus erzählt, dass bei diesem Erntefeld ist gut der Same gesät, das Korn geht auf und dann ist überall Unkraut drunter. Und jetzt sagen sie die Knechte, wir wollen das ausreißen. Und jetzt kommt ein Wort Jesu, das ganz tief hineingeht in diesen Bereich der Erhaltung. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Gott gibt auch dem Bösen Raum zur Entfaltung und er verliert auf gar keinen Fall das Ziel aus dem Auge. Das Ziel Gottes für diese Welt, was ist das? Für diese Welt ist das 1000-jährige Reich. Gott lässt sich das nicht einfach aus der Hand nehmen. Was damals das Paradies war und was sein sollte, dass diese ganze Erde unter diesen erfüllenden Bedingungen sich entfalten kann, das wird es im 1000-jährigen Reich geben. Das wird es im 1000-jährigen Reich geben. Eine Zeit ohne das Böse. Eine Zeit, wo die Vaterschaft Gottes in einer ungeahnten Weise deutlich wird, wo es wächst und knospt, wo alles sich entfaltet. Alter hanischer Bruder hat mal zu mir gesagt, im 1000-jährigen Reich wird so sein, da sind die Trauben so groß, da brauchst du bloß einen Trauben durch Sponden einschlagen. Kann ich mir gut vorstellen. Gott hat für diese Welt Gewaltiges vor. Gewaltiges vor. Der Satan ist gebunden. Und dann entfaltet sich das. Wisst ihr, das 1000-jährige Reich, das wird ein für alle Mal aufräumen. Mit diesem Ausrede, die wir haben. Wir sind ja im Kern schon gute Leute, jeder von uns. aber die Umstände, die treiben uns dazu, Schlimmes zu tun manchmal. Die Umstände sind schuld. Im tausendjährigen Reich wird es die besten Umstände und Zustände geben, die man sich überhaupt denken kann. Lest das im Propheten Jesaja und bei anderen nach. Die bestmöglichen Umstände. Und dann wird der Satan noch einmal auf eine kleine Zeit losgelassen. Und was geschieht dann? Dann sagen alle: Satan, hau ab. Wir leben von der Vatergüte Gottes, wir vertrauen ihm, wir lieben ihn. Er wird in kürzester Zeit die Menschen wieder verführen. Nicht die Umstände sind, das Herz ist das Herz. Die Umstände werden nicht dafür verantwortlich sein, sondern des Menschen Herz ist, jetzt kommt dieses Wort noch einmal, böse von Jugend auf, das heißt dem Vergehenden, dem Zerbrechenden zugeneigt. Der Allmächtige. Und trotzdem diese Zukunft, er hat sie jetzt Jesus übergeben. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Vater hat dem Sohn, wir leben im Zeitalter des Sohnes, hat dem Sohn alles übergeben. Alles. Und der Sohn wird jetzt in diesem Zeitalter, in dieser Zeit der Gnade, diese Evangeliumsbotschaft in den letzten Winkel der Erde tragen durch uns. Und dann wird er die Herrschaft, wenn alles vollendet ist, dem Vater zurückgeben. Mir ist gegeben alle Gewalt. Das griechische Wort kann man auch so sagen, ich habe alles in der Hand. Wenn ich etwas in der Hand habe, das kann man ja doppelt machen. Ich kann es so machen. Ich habe ihn in der Hand. Das wird er nicht lang aushalten. Ich drücke ihm die Kehle zu. Ich kann aber auch so machen, ich kann ihn bergen. So meint Jesus. Jetzt ist noch die Zeit der Bergung. Ich habe alles in der Hand, ich lasse dich nicht los. Ich umgebe dich. Erfüllt die Vaterschaft Gottes an dieser Stelle der bedingungslosen Liebe gegenüber uns durch. Mir ist gegeben alle Gewalt. Deshalb, wer vom Vater spricht, die Vaterschaft Gottes, der muss vom Sohn reden, als zweites, zumindest als zweites. Jesus Christus, Gott ist der Vater Jesu Christi und so wird er zu unserem Vater. Das ist unser Thema dann heute Nachmittag.
Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, in deinem Namen kommen wir zu unserem Vater und zu deinem Vater und danken dir für diesen Vormittag. Danken dir ganz besonders auch für die Gedanken und die Anregung, die du uns neu und erneut vor Augen und Herz gestellt hast. Wir preisen dich darüber, dass du uns das Leben gegeben hast. Es war dein freier Wille, diese Welt ins Dasein zu rufen. Es war dein Wille, Menschen zu schaffen. Es war dein Wille, uns zu schaffen. Du stehst hinter unserem Leben. Und wir wollen dir danken für unser Leben. Wir danken dir für dein Ja, das über unserem Leben steht. Du weißt, wie oft uns das aus den Augen rutscht und aus dem Herz rutscht. Wir danken dir vor allem auch für den Wert, der dahinter steckt. Wenn du Ja gesagt hast, das ist das Entscheidende. Und dann wollen wir dir auch ganz, ganz herzlich danken dafür, dass du uns unser Leben erhalten hast. Preisen dich über einer unendlichen, langen, langen, langen Liste von Dingen, von Gütern, von Personen, von Beziehungen, die du uns ins Leben gegeben hast bis zum heutigen Tag. Und wenn wir an diesem Tag uns konzentrieren auf dich und aus dem ganzen Trubel unseres Normalen herauskommen, dann sehen wir es auch wieder neu. Und dafür danken wir dir. Wie viel Güte, Barmherzigkeit, Freundlichkeit hast du uns zugewandt, Tag für Tag. Dank sei dir dafür. Und wir preisen dich auch darüber, Vater, dass du das nicht nur bei den Gerechten, bei deiner kleinen Elite in Anführungszeichen tust, sondern dass du diesen Gedanken über allen Menschen hast. Dass deine Schöpfer Güte und Freundlichkeit über allen wacht. Dank auch für die Umstände, in denen wir ganz konkret leben können. Wir preisen dich darüber. Halt unser Herz wach in der Dankbarkeit und in der Freude über dich, unseren Gott, und über das Leben, das du uns geschenkt und erhalten hast. Darum bitten wir dich. Gepriesen seist du, Gott unser Vater. Amen.